Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen, lieber Andreas Goldemann. Ich danke dir für dieses Interview heute und ich bin schon ganz gespannt, ja, weil das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Thema. Intuitiver. Du nennst dich intuitiver Klangheiler und ich möchte sofort darauf eingehen, weil intuitiver, das ist ein ganz wunderbarer Begriff. Was steckt dahinter, Andreas? Was steckt hinter dir?
Ja, was steckt dahinter? Die Sache ist, ein Intuitiver ist ein Hochempath. Also jemand, der wirklich sehr feinfühlig ist und der über seinen Körper, über sein Bewusstsein spürt, wenn irgendwo was gemacht werden muss oder wenn was nicht stimmt. Und so ist es halt bei mir. Ich bin schon als Kind sehr feinfühlig gewesen und habe mir das behalten. Das ist auch nicht immer leicht gewesen. Und arbeite heute seit über 25 Jahren in diesem Bereich intuitiver Arbeit. Ich nutze mein Bewusstsein, um zu merken, wenn mit jemand was nicht in Ordnung ist, wenn eine Fragestellung da ist, wenn eine Problemstellung da ist. Und ich vertone dann die Lösung über Klang, über meine Stimme.
Ja, da gehen wir nachher nochmal ganz, ganz intensiv drauf ein, denn das ist ein großes Thema. Ja, Schwingung, wir sind ja komplett Schwingung und Klang ist Schwingung. Ja, das heißt, wir können über Klang ja ganz viel machen. Da würde ich aber gerne ein bisschen später drauf eingehen. Ich möchte gerne noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, das für dich jetzt auch beruflich einzusetzen? Gab es vor dieser Berufung, die du lebst, gab es da noch was anderes, was dich geprägt hat, dass du gesagt hast, das muss in die Welt?
Naja, also grundsätzlich muss man mal verstehen, dass das Ganze mit 3 Jahren angefangen hat. Also ich habe schon in diesen Stimmen gesungen und getönt als Kind und habe damit Familie ausgeglichen. Das war eine Zeit lang da, das ist vom 3. bis zum 8., 10. Lebensjahr, 10. weiß man so, war das letzte, wo noch was da war. Und dann mit der Scheidung der Eltern war das weg. Da war die Aufmerksamkeit woanders und sehr gebunden im Schmerz, der da war. Kam dann wieder durch außerkörperliche Erfahrung, habe ich mich sehr stark interessiert für das Thema außerkörperliche Erfahrung, luzider Traum und habe mich damit sehr, sehr intensiv beschäftigt. Habe 5 Jahre lang bei Dr. Franz Minister im Creative Power Institut außerkörperliche Erfahrung, luziden Traum studiert. Wir haben sehr, sehr viel geübt und da kam die Erinnerung wieder an diese ganze Geschichte. Das kam alles wieder hoch und habe dann begonnen, wie soll man sagen, Rekonstruktion zu machen. Mich hat das immer interessiert, warum heilt jemand schnell oder warum heilt jemand langsam? Und irgendwann habe ich es mir auf der Traumebene angesehen. Und das hat mich selbst sehr stark betroffen, weil ich 13 Auto- und Motorradunfälle hatte. Eben ein Autounfall hat dann auch für die erste außerkörperliche Erfahrung gesorgt, ein dreifacher Überschlag mit dem Mini im Alter von 22. Und dann, ja, habe ich mich begonnen, wieder mit meinem Körper auseinanderzusetzen und eben die Schmerzfelder zu lösen, die damals da waren. Ich habe da schon einiges mitgenommen. Dann noch jahrzehntelang auch Kampfkunst gemacht, sehr aktiv im Sport gewesen. Wenn man Kampfkunst macht, dann kann es schon mal passieren, dass eben auch was durchgeht. Und dann war halt das Knochengerüst nicht mehr so schmerzfrei, kann man sagen. Und ja, ich habe halt mich einfach rangemacht, habe die Sachen dann probiert, die ich geträumt habe, habe mir in den Traumebenen angeguckt, wie funktioniert das Ganze und habe mich auch an meine Stimme erinnert. Über die Zeit hinweg, das war am Anfang gar noch nicht so da. Wichtig war für mich eher, Matrixarbeit zu erkennen, wenn wir ein Problem haben im Körper, dass das außerhalb auch im Bauplan ist. Also wir haben einen Bauplan, dem unser Körper zugrunde liegt. In dem ist die heile Information drin, aber auch die verletzte Information. Und in dem Augenblick, wo wir die verletzte Information auf einer energetischen Ebene aus dem Bauplan rausnehmen, beginnt sich die heile wieder schneller einzustellen. Und das war etwas, was eben mich dann die ersten Jahre intensiv beschäftigt hat. Und habe dann deswegen hauptsächlich Rekonstruktion nach OP, nach Verletzungen und sonstigen gemacht. Im Selbstversuch, wie auch mit dem ganzen Freundeskreis, der herhalten musste. Weil ich am Anfang sehr unsicher war, kann das dann alles wahr sein? Also, dass wir aufgrund dessen, wie wir denken und fühlen und wie wir glauben, dass unser System im Prinzip total verhindert wird in seiner Selbstheilung. Und das war einer der wichtigsten Punkte. Und wie das dann ja so lief, dann bin ich auf die Stimme wieder aufmerksam geworden, eben auch über die Traumebenen, sagen, hey, guck mal, du hast doch als Kind das und das schon gemacht, hast die Familie ausgeglichen, auf emotionaler und auf energetischer Ebene. Schau doch mal, was damit machbar ist. Und habe da auch ja einfach mehr oder weniger so persönlich meinen Weg drin gefunden. Das mache ich ja jetzt doch schon ein paar Jahre.
Ja, ich würde gerne mal auf das Thema Stimme eingehen, Andreas, denn die meisten denken an Stimme wirklich an den Ton. Damit arbeitest du ja auch, aber die Intuition ist ja die innere Stimme. Diesen Ausgleich herzustellen, wie wichtig ist das? Oder überhaupt da wieder hinzukommen, die innere Stimme zu hören, wo stehe ich gerade, was ist gut für mich?
Müssen sehr vorsichtig sein mit der inneren Stimme, weil wir haben, als Mensch legen wir uns einen, also das ist meine Sichtweise, ne? Das ist, gilt nicht für jeden, legen wir uns einen innen persönlichen emotionalen Schmerzkörper zu, sehr gut auch beschrieben über die Arbeit von Eckhart Tolle. Und dieser emotionale Schmerzkörper ist Teil des Egos und Teil des Verstandes, der mit uns redet. Und wenn wir nicht so sehr im frontalen Kortex sind, von der Frequenz her, also wirklich in dem zukunftsweisenden, auch kreativen, innovativen Kortex sind, sondern in dem, der alles festhält, kann die innere Stimme die ganze Zeit mit dir reden und sie sagt dir die ganze Zeit, was nicht funktioniert und was wehtut. Oder wie unfähig du bist, wie unwürdig du bist und. Also da müssen wir in eine Stille hineinkommen. Und bevor ich nicht in der Stille bin, höre ich lieber mal nicht so arg auf die innere Stimme, sondern auf das wirkliche Gefühl des Körpers, auf die Empfindung des Körpers, was der mir sagt, wo es mich hinzieht. Weil der schwindelt nicht, der lügt nicht, der ist auch nicht an die Zeit so gebunden. Der hat natürlich auch Erinnerungen über Emotionen und Hormone und Cocktail und was weiß ich, was da damals ablief. Aber er ist freier im Gegensatz zum Verstand von der Zeit. Und dadurch komme ich in eine tiefere Ruhe hinein und Intuition entwickelt sich bei mir nur aus der Ruhe heraus und aus der Stille. Dann merke ich, wo ich hin muss. Dann überblicke ich den Raum, in dem ich mich befinde. Vorher, ja, bin ich zu abgelenkt. Das ist meine Erfahrung.
Das ist spannend. Also es gibt ja so, ja, doch schon sehr viele Ansichten über Intuition, Bauchgefühl, all das. Es wird ja auch gerade, ich sage jetzt mal inflationär, ja auch immer da, ich sage, hör auf deine innere Stimme. Also du sagst, ganz klar, um das nochmal zu wiederholen, die innere Stimme kann auch geprägt sein von, ich sage jetzt mal, äußeren Einflüssen, von Programmierung, vielleicht von anderen Entitäten, die mir einfach Dinge ja, vorschwindeln, die wahr sind. Das heißt, da in die innere, sag ich mal, in die innere Stille zu kommen. Hast du da so, sag ich mal, das ist ja auch ein Thema, da kann man ja auch stundenlang drüber sprechen, aber wie kann ich in diese Stille kommen, dass mein Geist ruhig ist? Wie kriege ich das hin?
Das ist eine einerseits sehr einfache Übung und auf der anderen Seite wird es sehr kompliziert, eben wenn man sich nicht wirklich darauf einlässt, indem ich Körper, Geist und Seele gleichwertig beobachte und betrachte, fühle, wahrnehme. Also zum Beispiel, ich sitze auf dem Stuhl hier, ne, mein Popo sitzt auf dem Stuhl, ich spüre mich, ich fühle mich in meinem Sitzen. Wenn ein Gedanke kommt, beobachte ich ihn, lasse ihn aber fließen, ohne ihn festzuhalten. Das ist mal der Geist und habe diese Aufmerksamkeit auch, Körper auf Geist und dann noch auf der Empfindung, wie fühle ich mich dabei, wie geht es mir dabei, auf dem seelischen Anteil. In dem Augenblick, da ich das mache, ist Ruhe. Und diese Ruhe überträgt sich dann aber nicht nur in mich hinein, sondern auch in mein Energiefeld hinein. Das heißt, ich besetze, Andreas, mit der Seele, die wann und dann geboren worden ist, an einem bestimmten Platz, ich nehme diesen Körper ein, nehme diesen Geist ein und fülle gleichzeitig mit meinem Bewusstsein mein Energiefeld. Also bin vollkommen präsent im Hier und Jetzt. Und diese Präsenz sorgt für Stille. Das ist übrigens einer der Gründe, warum Handwerker am Abend meistens noch sehr geistig sehr wach sind, während Menschen, die die ganze Zeit im Konzept denken und sehr viel in die Zukunft, in die Vergangenheit denken müssen, sehr, sehr erschöpft sind, weil sie nicht viel nicht da sind. Und dieses Dasein, wenn ich komme ursprünglich aus dem Handwerk, wenn ich im Handwerk wirklich etwas tue, ich habe Restaurator gelernt für alte Autos und Motorräder. Und da stand ich auch mal an der Drehbank oder habe was geschweißt oder war gerade dabei, ein Getriebe zusammenzusetzen. Was auch immer ich gerade gemacht habe, ist egal. Aber um das wirklich gut zu machen, muss ich präsent sein. Wenn ich nicht präsent bin, dann passiert ein Fehler, danach ist das Auto kaputt oder ich verletze mich oder sonstiges. Das ist genauso beim Sport. Ich liebe Motorrad zu fahren. Da habe ich keine Zeit, nicht da zu sein. Wenn ich da nicht da bin, nicht die Gedanken ziehen lasse, sondern festhalte und nicht mich wirklich hundertprozentig auf das Fahren, das Gefühl und die Straße und was weiß ich was einzulassen, dann komme ich vielleicht nicht mehr nach Hause. Oder in der Box. Da habe ich noch keine Lust drauf. Also diese Sachen, die uns wirklich beschäftigen, wo wir begreifen, wo wir im Leben drin sind, mit unserem Körper richtig voll, gleichzeitig uns voll drauf einlassen, die sorgen dafür, dass hier oben Ruhe ist. Und diesen Zustand kann ich auch im Sitzen mir holen oder im Spaziergehen, im Gespräch mit dem anderen, wo ich hinhöre, wirklich hinhöre, anstatt ich schon eine vorgefasste Meinung habe auf das, was der andere gerade wieder sagt. Weil da bin ich nicht mehr da. Keine Erwartungen, keine Idee, kein was weiß ich was, nur der Moment ist jetzt da und den nehme ich auf. Was ist das?
Klingt einfach. In einer Zeit, wo, sag ich mal, die Beschallung natürlich groß ist, dass der Geist entweder komplett gar nicht mehr denkt oder der Verstand nicht mehr denken kann, weil man einfach immer nur Input, Input, Input hat, ist schon, schon eine Herausforderung.
Ja, da muss ich kurz einhaken. Die Herausforderung, die obliegt uns, zu sagen, ich fasse das Handy jetzt nicht an. Ich mache den Computer jetzt nicht an. Ich bin mal bei mir, ich lese mal ein Buch oder ich bin einfach nur in der Stille und gucke mal in die Natur. Wir glauben, wir müssen verfügbar sein. Seit es das Handy gibt, sind wir ständig verfügbar. Das ist eine fürchterliche Realität geworden für ganz viele Menschen. Nein, man kann das Ding ausmachen. Ja, stopp. Jetzt bin ich nicht erreichbar. Punkt. Und wenn dann jemand anders reagiert auf eine entsprechende Art und Weise und uns versucht, in eine Verpflichtung reinzuholen, dann sage ich, stopp mal, hier sind meine Grenzen. Guck mal, das ist mein Leben, das ist meine Lebenszeit. Ich muss auch mal Pause machen. Und ob ich jetzt Telegram oder YouTube und was auch immer, die ganzen Kanäle die ganze Zeit konsumiere und mich voll mache damit, das ist ja meine Entscheidung. Mediendiät tut manchmal ganz gut.
Ja, und das, was du gesagt hast, die Unerreichbarkeit ist nicht, die ständige Erreichbarkeit auch durch Zoom-Calls ist ja seit 4 Jahren ja extrem auch gewachsen, auch da sich mal die Grenze zu setzen. Und da, du hast es jetzt schon mehrfach gesagt, diese Verantwortung. Ich habe eine Wahl. Ich habe mich ja entschieden, das hast du am Anfang gesagt, ich habe mich entschieden, hierher zu kommen in diesem Körper. Ich habe entschieden, diesen Weg zu gehen und ich darf auch entscheiden, was mir gut tut, wann ich die Stille suche. Und da würde ich jetzt mal auf die andere Stimme übergehen, weil du sagst ja auch, du arbeitest mit Stimmen. Du hast als Kind deine Familie ausgeglichen. Das ist ein Schwerpunkt ja auch bei dir. Familie, Ahnenthemen habe ich so wahrgenommen. Jetzt hat mein Körper Schmerz. Nicht nur Körper, sondern auch meine Seele hat Schmerz. Und wie kann da Stimme helfen, wieder in den Ausgleich zu kommen?
Gut, einerseits können wir selber etwas ganz Wichtiges machen, dass wir summen, tönen, um unseren Körper auszugleichen. Das passiert, wenn man sich darauf einlässt und sich nicht geniert. Das ist ja so ein bisschen ein Problem in unserer Gesellschaft, dass ich mich einfach mal hinsetze und anfange, für mich innerlich zu tönen und zu merken, wow, Mann, das Knie, das zwickt gerade, ich bin nicht so richtig bereit, in meine Zukunft reinzugehen, ich mag da nicht, das ist ja schon der Zusammenhang mit dem Knie da, ne? Das reißt in die Zukunft, die Füße, die Beine, und ich will nicht so reingehen, ich habe Angst davor oder bin mir unsicher, was auch immer da gerade ist, und dann gehe ich halt mal in den Ton hinein und spiele die mal durch und irgendwann merke ich, die Vibration kommt im Knie an. Die Schwingung, die kommt im Knie an und dann lasse ich mich drauf ein. Geh erstmal in die Akzeptanz, wow, ich bin jemand, der gerade nicht vorwärts gehen will. Ja, das ist so. Und das ist okay. Ich habe Angst davor. Es ist okay. Und wenn ich in diese Akzeptanz hineingehe, merke ich, wie sich schon der erste Bereich löst. Und dann kann ich über den Ton im Prinzip den restlichen Bereich auf der körperlichen Ebene noch rausschwingen, wenn ich mich traue. Es gibt ganz viele Menschen, die sagen, nee, du nimm mich bitte bei der Hand. Und tön doch bitte du, damit ich die Lösungen in mir wieder finde, weil das ist das, was ich mache. Ich spiegel eine Lösung raus über Stimme und Ton und auch über Reflexion, über den Körper, über Bewegung, die der andere dann übernehmen kann. Jetzt habe ich den großen Vorteil, ich habe eine Theta-Stimme, das heißt, ich bringe jemanden sehr schnell mit Verbindung mit dem Unterbewusstsein und dadurch, ja, lösen sich sehr, sehr viele Sachen aus den unteren Bereichen raus, aus dem Unterbewusstsein. Wenn was gedeckelt ist. Wenn was an der Oberfläche ist, können wir es meistens sehr, sehr gut selber machen. Und wenn was weiter unten ist, dann ist es schön, wenn wir wenigstens Assistenz haben. Und so sehe ich mich jetzt auch. Ich sehe mich jetzt nicht als Heiler oder Sonstiges, sondern letztlich als Künstler und Assistent des anderen, der Hilfe braucht, um eben ein Schrittchen weiter in seinem Leben zu gehen. Oder vielleicht auch eine ganze Wegstrecke. Das kommt immer drauf an. Und ja, so ist halt die Schwingung des Tones durchdringend. Sie geht ins Energiefeld und sie bringt auch die Atome, die Materie in die Frequenz, in die Schwingung hinein. Und es ist nun mal so, wenn eine Emotion und ein, sich verbindet mit Körperstruktur, dann ist das wie ja, eine bestimmte Schwingung, die sich eben mit einer Körperschwingung verbindet. Die korrelieren stark miteinander und es verhaftet sich wie so ein Kleber, der dann drin hängt. Und dann hat man das Gefühl, wow, das steckt alles so tief in mir drin, im Gewebe, in den Schultern oder in der Hüfte, in was auch immer, in welchem Bereich, auch in Organen zum Teil. Und mit dem Ton kriegen wir die Sache wieder entkoppelt voneinander. Das heißt, wir entkleben das. Das löst sich, der Kleber löst sich und dadurch lösen sich die ja, Verhaftungen im Körper, der Emotionen, der Gedanken, der Empfindungen, die da sind, die im Negativ waren. Und dann löst sich es raus. Genauso wie gesagt, aus den Schwingungsbereichen des Energiefelds. Und dann ist in der Regel Ruhe. Der Geist macht dann mit. Ich kann nicht immer alles genau erklären, warum das so passiert. Aber wir merken, wenn die Verbindung zwischen Energiefeld, Körper nicht mehr da ist, wenn der Stress draußen ist, dass dann auch die Stille in den Kopf hineinkommt oder in das Tagesbewusstsein, wie auch immer wir es nennen wollen. Ja.
Das heißt also, wenn ich irgendwelche Symptome am Körper spüre, ja, also ich gehe jetzt gar nicht in eine Krankheit, sondern in Symptome, dann spricht mein Körper mit mir. Das ist auch ein Ton, den ich wahrnehmen darf. Und dann mit diesem Symptom, ich sage jetzt mal, zum Beispiel, ich habe ständig immer das Kreuzband, ne? Da ist immer etwas, was nicht gesagt werden möchte, das ist mir schon klar. Aber dieses Bewusstsein zu entwickeln, dass mein Körper dann mit mir spricht und dass ich die Wahl habe, diese beiden Informationen in den Feldern ja, auszugleichen. Eigentlich die Ursprungssituation meines Organs, du hast es gesagt, ne? Auch Organe sprechen ja mit uns, ne? Magenkneifen oder... Ja, dass man Schmerzen im Darm hat, das kann man ja alles verstandesmäßig erklären, aber wenn man das nicht mehr erklären kann, dann gibt es ja irgendeinen Ton. Wie kann ich denn diese Wahrnehmungen oder die, ja, nein, ich sage immer, das Gehör für meinen Körper trainieren? Weil wir sind ja immer eigentlich so ein bisschen in diesem Überlebensmodus im Alltag.
Wir haben verlernt zu fühlen, was sich richtig anfühlt, ja.
Genau.
Und das ist halt etwas, wo man am besten wieder liebevoll, achtsam auf sich zugeht. Das fängt mit einer Neugier an und beginnt sich dann über Faszination der Selbsterkenntnis und der Selbsterfahrung aufzubauen. Es ist nichts, was ich einfach mal so mit einem Schnipp reinhole, sondern es ist einfach Übung, machen, tun.
Genau. Also es gibt die klassische Methode, natürlich in die Meditation zu gehen. Es gibt sehr viele, die das nicht können. Hast du noch nie, hast du noch eine, also du hast schon gesagt, spazieren gehen, das ist auch, ne? Atmen, ist das auch eine Hilfe, dass man wieder
auch
mehr.
Die Wahrnehmung auf dem Körper zu haben und mal die Wahrnehmung zurückzunehmen, auf den Körper von den Gedanken. Wo bin ich denn gerade? Boah, ich bin noch in der Beschwerde von gestern. Irgendwas hat mich total irritiert oder wir haben ein Gespräch geführt. Das war so aggressiv oder sonstiges. Und ich, boah, da hängt noch richtig hier oben was drin. Oder ich habe mich verletzt und ich habe Angst vor dem Morgen, dass es mir wieder passiert. Was auch immer. Wo bin ich denn gerade? Wäre es denn, wenn wir uns mal zurückholen? Einfach jetzt hier sind und den Körper spüren. Und wenn der wo zwickt und zwackt, dann die Aufmerksamkeit auf dem ganzen Körper haben und wahrnehmen, oh, die Schulter ist nicht ganz so toll oder der Magen, der ist gerade übersäuert oder sonstiges, aber trotzdem die Aufmerksamkeit auf dem ganzen Körper lassen und den Magen wahrnehmen. Nicht ihm die hundertprozentige Aufmerksamkeit geben, sondern mit der Aufmerksamkeit auf allem sein. Das ist für viele ganz schwierig, weil die dann nur diesen einen Schmerzpunkt spüren. Dass sie ihm dadurch natürlich mehr Aufmerksamkeit geben. Und ihn dadurch verstärken, ist ein anderes Thema. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann in den Schmerz so tief hineingehen, dass er sich irgendwann löst, wenn das die Möglichkeit mit diesem Schmerz oder dem Problem ist. Das heißt, ein emotionaler, ein Seelenschmerz oder ein physischer Schmerz. Oder ich gehe so in die Lösung, dass ich sage, ich gebe dir die Aufmerksamkeit nicht und ich gebe dir aber gleichzeitig den Impuls, dass du dich wieder so einstellst, wie du warst, bevor der Schmerz oder das Problem aufgetaucht ist. Dann hole ich mir die Information wieder zurück. Und plötzlich öffnet sich was und ich komme in eine tiefere Ruhe hinein. Ja.
Das klingt so wunderbar nach Selbstermächtigung, sich nicht mehr
Ja.
ausgeliefert zu fühlen. Ne? Da gibt es ja aber den Punkt, dass ich vielleicht, dass manche Stimmen in meinem Körper oder auch in meinen Emotionen brauche. Ne? Es gibt ja auch Themen, dass man einfach das vorschiebt, weil man es braucht gerade noch. Wir sind ja in einer sehr schmerzvollen, angstvollen, hektischen Zeit, wo es immer nur noch darum geht, ne, zu reagieren. Du hast es erwähnt, du hast selber sehr viel Schmerz erlebt. Wie hast du es denn persönlich, wenn du es erzählen magst oder vielleicht auch sonst oberflächlicher, wie schaffe ich es wirklich aus so einem Dauerschmerz, ne, so dieses, wie du sagst, immer, ich gucke immer auf diesen Schmerz, wie der in der Vergangenheit war. Wie kriege ich das im Alltag hin? Es sei denn, man bucht dich. Das ist das eine, wenn ich es nicht alleine hinbekomme. Aber dieses wirklich ganz, ganz viel Angst. Angst ist so ein Thema, da ist man ja irgendwie ausgeschaltet. Wie komme ich da raus?
Die erste Sache ist natürlich, wo habe ich meine Aufmerksamkeit drauf? Wenn ich meine Aufmerksamkeit die ganze Zeit auf dem Problem habe und das als bedrohlich betrachte, dann wird es schwierig, weil ich dann ja im Prinzip in der konstanten Konfrontation bin. Also gerade bei Angst ist es gut, wenn sie nur ein geistiges Konstrukt ist, dass ich hineingehe und sage, okay, ich gehe jetzt mal durch und schau mal, was passiert denn überhaupt, wenn ich jetzt das mache, wovor ich Angst habe. Meinen Job zu wechseln, ein neues Zuhause aufzunehmen, eine Trennung vom Partner, der Partnerin, weil vielleicht überhaupt schon seit Jahrzehnten nicht mehr funktioniert. Was sind denn die Sachen, die mich festhalten? Ist es die Konditionierung, die sagt, ja, bis ans Lebtagende? Oder ja, ich finde nichts Besseres? Oder ich brauche doch unbedingt dieses Geld. Was ist die Konditionierung? Wo hängt die ganze Geschichte dran? Und mal ganz ehrlich, wir könnten, wenn wir mehr das machen würden, was wir lieben und auch dem anderen in Liebe begegnen. Und in Liebe begegnen heißt nicht, dass ich jetzt jeden abknutsch und den Arm nehme oder sonst was. Sondern in Liebe jemandem zu begegnen ist, ich lasse ihn da, wo er ist und respektiere und akzeptiere ihn. Das Leben und das, was passiert. Weil erst dann, wenn ich akzeptiere, kann ich in eine Veränderung hineingehen. Vorher bedroht es mich, nimmt meine Aufmerksamkeit, meine Energie ein. Und in dem Augenblick, wo das geschieht, bin ich im Prinzip nicht mehr handlungsvollmächtig. Die Selbstermächtigung kommt in dem Augenblick, da wir in den Zustand hineinkommen, wo ich vorhin berichtet habe und gesagt habe, ja, ich komme mal in die Ruhe, ich beobachte und erkenne, wie kam ich denn überhaupt hierher? Welche Steine waren in diesem Weg oder welche Wege waren denn da überhaupt möglich? Was hätte möglich sein können? Und welche Wege gehen weiter? Und welcher, und das ist jetzt wichtig, fühlt sich richtig an? Und richtig ist wiederum Liebe, weil richtig heißt, es fühlt sich so an, dass es für mich richtig ist und für die Umwelt. Und das ist das Problem. Natürlich muss ich mich entsprechend wichtig nehmen, weil ich, wenn ich keine Selbstliebe lebe, werde ich auch keine Liebe im Außen erfahren. Und das Wichtige ist, dass wir auf unsere Bedürfnisse Rücksicht nehmen. Und die Grundbedürfnisse sind nun mal Wärme, Geborgenheit, was zu essen, was zu trinken, ein Dach über dem Kopf, dass das stimmt. Dass das stimmt und dass das leicht geht. Nur das ist jetzt gerade etwas, was gerade sehr stark auch durch die politisch-wirtschaftliche Lage erschwert wird für viele Menschen. Da müssen wir uns aber nach Berlin richten oder weiß Gott, in welchem Bereich, weil das ist etwas, wo wirklich auch mal der Mensch aufstehen muss und sagen muss, für seine Rechte eintreten. Das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich ist dann halt einfach zu sagen, okay, wie kann ich mich jetzt in die Gesellschaft entsprechend einbringen, dass ich das, was mich als Mensch ausmacht, auch verteile und was mich als Mensch ausmacht, und das ist ein großer Unterschied zu allen anderen Wesen, ist nämlich, dass ich lieben kann, ist, dass ich mit meiner Umwelt und den Menschen und dem Leben entsprechend achtsam umgehe, es wertschätze. Auch wenn es eine Konfrontation, eine Herausforderung, vielleicht sogar Zerstörung ist, dass ich sie mir betrachte und dann zeige, was ich besser machen kann, wie ich dort wieder hineinwirken kann, dass wieder etwas entsteht. Aus meiner Kraft heraus, dass es mir möglich ist, sollte es in die Erschöpfung führen, ist die Selbstliebe wieder nicht groß genug. Wir müssen immer aufpassen, dass da eine Balance ist, die stimmt. Weil da würden nämlich jetzt meine Kritiker gleich wieder sagen, ja, aber dann gehe ich ja eventuell wieder in die Erschöpfung hinein. Nein, du musst natürlich dafür sorgen, dass es dir so gut geht, dass du leicht geben kannst, dass du im Überfluss bist von Energie und Liebe.
Ja, da spielt auch das Ego eine ganz große Rolle, ne? Weil du ja gesagt hast, im Ausgleich, also für mich, aber auch für das große Ganze. Und das halt eben nicht aus diesem Ego-Anteil, auch der Zerstörung. Ich gehe jetzt nur noch meinen Weg und es ist mir egal, was die anderen tun, ne? Das ist ja etwas, was ganz schnell ja auch passiert, wenn man so anfängt, sich selbst wieder wahrzunehmen, weil jetzt will man ja alles machen und ich, ist mir jetzt egal, was die anderen über mich denken und da auch wieder diesen Ausgleich zu schaffen. Und ich möchte noch mal ganz kurz auf ein
Habe ich
ganz,
aber
ganz.
nicht gemeint. Da muss ich einhaken. Das hatte ich nicht gemeint. Ich sage, wenn ich
Sehr gerne.
Störung im Außen erkenne und merke, oh, da ist was kaputt und ich kann helfen, dass es ihm besser geht. Das war das, was ich gemeint habe. Selbstverständlich können wir den Ego-Trip gehen und sagen, okay, ich gehe jetzt einfach da nur durch und mache mein Ding. Aber dann geht das schon in den Bereich des Narzissmus.
Genau, das meine ich
Und
ja auch damit.
das ist dann ja auch keine gelebte Liebe, sondern nur selbst Eigenliebe, wobei die sehr zerstörerisch wirkt im Endeffekt, weil ich mich dann mit dem Leben nicht mehr verbinde und mich als ja souverän dem anderen gegenüber fühle. Aber erst wenn ich erkenne, dass wir alle gleichwertig sind in unserer Wertigkeit, egal welche Position jemand einnimmt, und ohne uns etwas fehlt. Wenn wir nicht mehr existieren, dann fehlt dem Universum ein Teil. Und dieser Teil ist nämlich die Welt und die Realität, die durch uns entsteht. Und da mit jedem Menschen stirbt eine ganze Welt, wenn der geht. Das verstehen wir oft nicht. Und diese Welt ist wichtig, weil sie trägt zum Kollektivbewusstsein. Und wenn wir jedem irgendwo seine Realität lassen, wie gesagt, achtsam, liebevoll, ohne zu zerstören, dann ist es kein Problem. Wenn jemand natürlich dann einen narzisstischen Ansatz hat, dann lässt er dem anderen die Realität nicht. Und das ist genau der Punkt. Da sind wir weit weg von dem, wo das Ideal liegt.
Ja, also da bin ich mit dir absolut einer Meinung. Ich wollte das nur nochmal darstellen, weil das ist ja ganz oft, dass man erstmal so losrennt und gegen die Wand läuft und auch dann natürlich auch andere Wege geht, die alles andere sind als förderlich für sich selbst, aber auch fürs Kollektiv. Da bin ich absolut, das war auch so gemeint. Ich würde noch mal gerne auf diesen Punkt zurückkommen, weil du hast am Anfang von deiner Ausbildung gesprochen, des Träumens. Das ist natürlich ein anderes Träumen, aber vielleicht für den Alltag, ne? Weil du hast gesagt, wir haben es verlernt, es wahrzunehmen. Wir haben verlernt, uns auch wieder an diese schönen Dinge zu orientieren und immer in diesen Themen zu hängen, die mal waren, die mir nicht gut getan haben. Wie hilft denn, ich sage jetzt mal tatsächlich auch mal wieder, das Träumen von schönen Dingen? Denn ich habe so das Gefühl, wir haben das Träumen verlernt, wo ich hin möchte, was Schönes, weil dieser Fokus so momentan so extrem auf das, ja, auf das Negative gerichtet ist. Wie kann einem das normale Träumen, Tagträumen dabei auch helfen?
Also, ich bin jemand, der keine Tagträume macht. Ich bin dann eher immer lösungsorientiert. Ich gehe schon rein, also ich lasse mich mal driften und einfach nur sein. Und sicherlich auch im Vorfeld spüre ich vor, wenn etwas wichtig ist für mich. Also ich gehe dann nicht so über die visuelle Ebene, sondern eher über die Empfindungsebene, weil die Empfindung ist nochmal der Sinn der Könige, wo man sagt, okay, die Manifestation kommt aus der Empfindung heraus. Wenn ich meinem Körper, meinem Bewusstsein schon das Gefühl habe, gebe, das, was ich erschaffen möchte, ist Realität, dann wird es sich auch nach außen ausdrücken in einer entsprechenden Energie und resonieren können. Also Manifestation geht besser über Empfindung und Gefühle, wie über visuelle Bilder, auch wenn ganz viele noch mit Vision Boards arbeiten, ist ganz nett. Also insofern ist es nicht unbedingt so das, was ich tue, das kann ich so sagen. Was ich erfahren habe über die Träume, also luzides Träumen ist eine andere Geschichte, weil da gehst du
Genau.
bewusst, wirst du wach im Traum und gehst bewusst auch durch den Traum und sagst, okay, wo sind jetzt hier, wie bei einer Schnitzeljagd, die Hinweise, die ich brauche, um das oder das zu lösen? Oder wie kann ich das verstehen? Wie kann ich an das Kollektivbewusstsein so andocken mit meinem Bewusstsein, dass sich mir das erschließt, was mich interessiert? Das ist das, was darin liegt. Und das Schöne am luziden Traum ist, er ist sehr egofrei. Im Gegensatz zu einer außerkörperlichen Erfahrung, wo man sagt, okay, ich gehe jetzt durch die Wand, weil es mich interessiert, wie das ist, dann bin ich mit dem sehr starken Willen eben, um diese Erfahrung zu machen. Und beim luziden Traum lasse ich mehr offen und lasse mich mehr auf die Erfahrung ein, wie ein kleines Kind auf einer Blumenwiese, wo zum ersten Mal ein Bienchen vorbeifliegt. So. Und einfach guckt, was ist da los und sich erfährt, sich einfach selbst erfährt. Und diesen Zustand mag ich lieber, weil der für mich freier ist von meiner eigenen Steuerung. Und so kann ich dem Prinzip der Schöpfung, dem unterliege ich ja auch, du auch, alles Leben unterliegt einem Prinzip der Schöpfung mit Schöpfer oder Schöpferin, keine Ahnung. Also erschaffendem Prinzip, Gott, Göttin, weiß nicht, wie man es ausdrücken soll. Für mich ist es ein allerschaffendes Prinzip. Ich nenne es Gott. Und so kann sich im Prinzip diese Instanz durch den Traum in mich hinein ergießen und ich dann erkennen, wie kann ich der ganzen Situation, eben dem Leben auch besser dienlich sein. Das ist das, wie ich es empfinde und ja, das ist der Weg, auf dem ich bin.
Da würde ich mal ganz kurz einhaken. Du hast es gesagt, also jedes Mal, wenn jemand, wenn ein Teil dieses Systems, also des Menschen weggeht, dann stirbt auch ein Teil dieser Welt. Wir erleben ja gerade genau das, ne? Dass also so diese grundfeste Familienkern, dass sich das wandelt, sagen wir es mal neutral. Was kann ich denn wirklich aktiv tun, also auch in meinem Familienfeld jemand weggeht? Natürlich, unnatürlich. Was kann ich tun, um auch fürs große Ganze wirklich jetzt auch in dieses Feld wieder diese Ruhe reinzubekommen?
In erster Linie kann ich mal das Leben, das der andere gelebt hat, feiern. Und nicht gerade jetzt bemängeln, oh, du bist weg, das tut mir so weh, weil du jetzt keine Zeit mehr für mich hast, weil ich mich nicht mehr bei dir befreien kann von meinem Stress oder sonstigem oder auch weil die Zeit, die wir so hatten, weil sie voller Liebe war, jetzt gerade nicht mehr stattfindet. Sondern was auch immer es ist, was uns so an diesem Schmerz und in der Trauer hält oder das Alleinsein, dass man das Gefühl hat, man ist jetzt alleine. Das ist eine Entscheidung, ob ich mit Menschen durchs Leben gehe oder ob ich alleine bin. Also das kann man auch wieder verändern. Auch wenn man den anderen hat hochleben lassen, was dann wirklich die schönste Begegnung war, jeden Tag, jede Minute, immer wieder, dann lasse ich das doch hochleben. Dann bin ich dankbar für das, was war. Und merke und spüre, dass sich über diese Dankbarkeit auch eine Öffnung ergibt für das Morgen. Aber wir sehen nur den Verlust, wir leben den Verlust in dieser Gesellschaft, anstatt dass wir wirklich hochleben lassen. Und wir wissen, dass diese Seele irgendwann wiederkommt innerlich. Und wenn sie in unserem Leben wieder auftauchen sollte oder in unserer eigenen Existenz von vielen Leben, dann wird es so sein. Und wenn es Zeit ist, neue Leute zu treffen, dann ist es Zeit, neue Leute zu treffen. Also ich denke, ich habe, seit ich die außerkörperlichen Erfahrungen gemacht habe, gerade seit der ersten mit dem Mini, wo es mich überschlagen hat, eine komplett andere Ansicht an den Tod. Es war für mich eines der schönsten Erfahrungen, wie mein Vater gestorben ist und am nächsten Tag ja, ich will, jüngerer Mensch in einem Traum vor mir stand. Ich war gerade in Amerika, wusste, mein Dad ist gestorben und habe eine außerkörperliche Erfahrung gehabt, hing über dem Auto. Ich habe damals im Auto gelebt, bin von Kirche zu Kirche gefahren, um eben meine Arbeit zu zeigen. Ich habe das 5 Jahre gemacht, 8 Monate im Jahr habe ich im Auto gelebt und bin halt von spiritueller Glaubensgemeinschaft zu Glaubensgemeinschaft und habe dann dort sehr oft die Sonntags Lesson, sagt man nicht Predigt, sondern die Lesson übernommen, habe mit den Menschen eine Woche gearbeitet, war dann die nächste Woche in einer anderen Kirche. Wurde weitergereicht, immer weiter und weiter. Und da hing ich halt über mein Auto und mein Dad war ein paar Stunden vorher gestorben und plötzlich stand er vor mir. Und er hatte einen schweren Herzinfarkt und konnte sich nicht mehr wirklich richtig bewegen, war nicht mehr aktiv, hat wirklich dann zum Schluss auch Nierenversagen, Leber hat nicht mehr mitgemacht und so weiter gehabt durch die ganzen Medikamente. Er hat es einfach nicht mehr gepackt und dem ging es sehr, sehr schlecht. Also dieses Bild eines blühenden Mannes vor seinem Herzinfarkt, bevor er den hatte, das war nie mehr da. Der war innerhalb von Wochen 30 Jahre älter. Und plötzlich springt er vor mir rum, wie ich ihn als Kind kannte. In den 70er Jahren mit einer Schlaghose, seiner lustigen Brille auf, die Haare so ein bisschen rübergelegt und springt vor mir rum. Schau mal, was ich kann, schau mal, was ich kann. Es geht wieder, es geht wieder. Ich bin so froh. Endlich bin ich hier raus. Und dann ist er abgegangen wie eine Rakete, wie wenn er in den Himmel geflogen ist. Also wirklich original. Streichholz, psch, psch, wumm, raus. Und ich habe eine unsagbare Freude in seiner Seele gespürt. Eine so große, weite Verbindung, eine tiefe Liebe und so eine unsagbare Freude, dass ich bis heute über den Tod meines Vaters nicht trauern konnte. Und auch nicht muss, weil ich weiß, es ist gut. Was mehr muss ich dazu sagen?
Gar nicht viel. Das berührt mich gerade sehr tief. Ich habe eine ähnliche Erfahrung mit meiner Mama gemacht, ganz wunderbar. Genau, das ist ja jetzt, sage ich mal, so dieser Aspekt des Todes. Es gibt ja aber auch diesen gesellschaftlichen Familientod, wenn sich jetzt einer bewusst entscheidet, vielleicht den Kontakt abzubrechen, Freunde, all diese Dinge. Das ist ja auch ein sehr aktuelles Thema. Hast du vielleicht da noch einen Aspekt, wie man auch da in Leichtigkeit, in Dankbarkeit kommt für die Zeit, die man hatte? Weil das ist ja schon auch ein
Ja, das
anderer Aspekt.
betrifft sehr viele Eltern, wenn die Kinder sich abwenden. Und wir haben diese Situation immer wieder als Frage auch bei uns, hier bei uns im Team. Was mache ich dann? In erster Linie geht es erstmal darum, dass du den Moment und die Situation, wie gesagt, akzeptierst. Weil in dem Augenblick, da du mit Kraft und dem Versuch, den anderen zurückzuholen, reingehst, bist du schon im Übergriff. Also das Einzige, was ich dann machen kann, ist, dass ich die Tür offen lasse und sage, du pass auf, ich verstehe, dass du wirklich in tiefer Verzweiflung bist oder in totaler Ablehnung oder sonstiges. Mir wäre es wichtig, dass wir es klären können. Ich bin jederzeit für dich da. Oder wenn du Hilfe brauchst, ich bin jederzeit für dich da. Es geht ja, diese Ablehnung oder Abwendung ist ja nicht nur dadurch, dass jemand sich bewusst zurückzieht, weil er sagt, du, ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben, sondern manchmal auch durch Drogenkonsum, durch irgendwelche anderen Dinge, die passieren. Und dann halt einfach die Offenheit hat und sagt, okay, ich stehe dir zur Verfügung, wenn du Hilfe brauchst, wenn du was brauchst, sag's mir bitte. Wobei, Vorsicht, natürlich, wenn es dann wieder um finanzielle Zuwendung, gerade im Drogenkonsumbereich geht oder sonstiges, dann muss man vielleicht auch mal sehr, sehr hart bleiben und sagen, stopp, von mir gibt es nichts mehr. Und solange du nicht geklärt hast, was mit dir ist, ich meine, ich respektiere deinen Weg, ich finde ihn scheiße, aber die Tür hier ist gerade mal zu, weil ich nicht Lust habe, dass meine Kronjuwelen und sonstiges alles fehlen. Beziehungsweise hier noch was weiß ich, was passiert eben auch in der Familie, muss sehr, sehr klar werden. Man muss auch klar werden in der Ausrichtung, weil Hilfe heißt nicht immer, dass ich mich dann hineinopfere. Hilfe heißt manchmal auch Widerstand. Zu wissen, wann es was braucht. Dann braucht es halt vielleicht auch mal eine Ablehnung. Sag Stopp. Eine klare Regelung, die da sein muss. Man muss das ganz genau spüren. Das ist so individuell, was du gerade fragst, dass man das individuell erörtern muss, bevor man hier wirklich Antwort gibt. Wichtig, aber im ersten Augenblick ist erstmal, so ist die Situation. Ah, okay, finde ich nicht so toll, aber ja, so ist sie. Weil dieses gedankliche Konstrukt, nein, das kann doch nicht sein und nein und Gott und mein Kind nie oder meine Mutter und nein, das würde sie nie tun. Vergiss das mal. Einfach mal ganz konkret und klar hier und erkenne, was da ist. Weil mit dem Ausweichen, dass ich mir was vormache, ist niemandem geholfen. Und dann setze ich mich hin, gucke es an. Sage, okay, was kann ich jetzt tun? Und dann wirst du, wenn du in die Ruhe kommst, wirst du merken, was du tun kannst. Das passiert dann. Und was ganz wichtig ist, wenn wir im Streit voneinander gehen, ist, dass wir die Energien lösen. Und gerade wenn Unverständnis da ist, dass man mal energetisch auch auf einer Informationsebene zurückgibt, was dem anderen seins ist und sein eigenes auch zurücknimmt. Gibt es bestimmte Prozedien oder Prozeduren, die wir durchgehen, damit wir wirklich in einen tiefen Frieden hineinkommen mit den Familienmitgliedern. Weil erst dann wieder eine Öffnung entstehen kann. Manchmal muss man alles lösen, damit sich etwas Neues aufbauen kann, sodass man sich auf Augenhöhe achtsam begegnen kann. Und bitte, das ist ja wichtig. Augenhöhe hat jeder von uns verdient. Auch wenn er was gemacht hat, was falsch ist. Wenn jemand bei gesundem Geist ist, dann kann ich ihm begegnen. Und erst dann ergibt sich Kommunikation. Warum haben wir uns zu den Kindern runtergebeugt, wenn wir mit ihnen geredet haben? Um denjenigen zu erreichen. Wenn ich in einer anderen Frequenz bin und der andere ist nicht aufnahmefähig und meine Frequenz sorgt dafür, dass er noch weniger aufnahmefähig wird, nämlich im Beta-Gamma-Bereich, im hohen Beta-Bereich vom Gehirn, von der Gehirnfrequenz her, ist der Flucht- und Kampfreflex. Da passiert keine Kommunikation mehr. Da ist das Reptiliengehirn am Arbeiten und entweder will derjenige wegrennen oder will kämpfen. Das ist das, was passiert. Das ist unsere Natur. Also muss ich erstmal wieder in einen Zustand hineinkommen, dass ich mit demjenigen überhaupt kommunizieren kann. Es kann sein, ich muss auch in den Flucht- und Kampfreflex rein, um mich zu wehren. Ja, das ist dann so. Aber es kann auch genauso sein, dass ich dafür sorge, dass ich durch die Ruhe dafür sorge, dass der andere wieder in Alpha kommt und wir können kommunizieren. Lower Beta.
Und an der Stelle möchte ich einfach darauf verweisen, du hast natürlich auch zu diesen Familienahnen-Themen sehr, sehr viel auch auf deiner Seite, auf deinem YouTube-Kanal, dass man dort auch einfach mal auch deinen Klang dazu auch wirken lassen kann. Weil wenn so eine Situation ist, ob es jetzt Familie ist, Freunde, Arbeitskollegen, ne, oder einfach auch diese politischen Situationen, das macht schon Unruhe im System. Und da kann ja deine Stimme, also das kann ich dir jetzt mal so persönlich auch aus meiner Erfahrung sagen, hat mich zum Beispiel auch in einen ganz schnellen, ausgeglichenen Modus gebracht. Weil wenn unser System da so komplett durchdreht, aus Grund von Emotionen, dann ist das schon nicht so schön. Also da kann ich nur darauf verweisen. Vielleicht, Andreas, magst du dazu noch was sagen, was man bei dir vielleicht auch gerade vielleicht auch jetzt für unsere Zuschauer, was man bei dir nutzen kann? Natürlich auch deine Klangheilung. Was kann man bei dir noch in dem Fall, wenn man merkt, man ist
ja,
jetzt
gut,
an so einem
Feld? Wir haben halt, mache heute keine Einzelsitzungen mehr, das wäre zu viel. Wir haben so viele Teilnehmer, dass wir, ich wüsste gar nicht mehr, wie ich noch atmen kann. Also man müsste ja dann wieder das Hals herausholen, wem kann man am besten dienen. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, wir machen alles, was jetzt meine Arbeit betrifft, im Prinzip als Online-Seminar. Und zur Selbsterkenntnis und zur Selbstheilung. Und meine Stimme steht im Seminar zur Verfügung, eben um die Öffnung zu bewirken, dass der andere dann halt bei sich ankommt. Das kann man sehr einfach bei uns erfahren, indem wir können ja unten was verlinken.
Genau.
Auf einen Link geht und dann einfach mal sagt, ja Mensch, mich interessiert das. Und wir haben immer zu jedem Seminar haben wir kostenfreie Sessions draußen, die direkt aus dem Seminar sind, die in sich abgeschlossen im Themenbereich auch sind. Das heißt, man kann da direkt reingehen und sagen, ich mache mal eine persönliche Erfahrung. Was passiert denn da überhaupt, wenn jemand diese altkeltisch-druidische Weise nutzt, weil das ist die Art der Arbeit, die ich mache, nämlich sage, okay, ich gehe in die Vertonung einer Lösung. Und durch dieses Vertonen entsteht plötzlich Raum in mir. Wir können auch kurz damit spielen. Ich meine, wenn wir jetzt hier die Zeit haben, können wir gerne was kurz machen und die Teilnehmer und dich zu Hause gerne kurz mitnehmen, damit
Sehr
du
gerne.
spürst und verstehst, worum es geht. Weil ich denke, wir können viel reden, aber es gibt nichts Besseres, wie was tun. Und da können wir einfach ansetzen an dem Thema, wie viel Energie haben wir, dass wir mal wieder den Energiestrom etwas aufmachen und erleichtern. Also, dann lass uns erstmal Bestandsaufnahme machen. Wie geht's dir gerade? Gib dir die Zeit, in dich hineinzuspüren. Du siehst, ich gucke in die Kamera oder ich gehe mit meinen Augen weg, dann bin ich in meinem Empfinden, in meinem Spüren. Also, wie geht es dir gerade? Wie offen ist deine Atmung? Wie frei ist deine Atmung? Also mal die Schultern rollst. Wie fühlt sich das an? Auch den Kiefer bewegen. Weil hier sitzt sehr viel Spannung. Emotionen und Stress gehen immer zuerst in den Kiefer, in die Zunge, in das Zahnfleisch. Na, hier baut sich der Stress im Körper auf. Und dann geht es über den Nacken in den ganzen Körper rein. Wie offen sind deine Augen? Kannst du offen schauen? Hast du das Gefühl, deine Augen sind offen und weit vom Blickwinkel her? Oder eher geschlossen und angestrengt. Und wie fühlst du dich auch hier im Kopf? Hast du so das Gefühl, dass beide Gehirnhälften wie eine Einheit sind? Oder hast du eher das Gefühl, wow, ich habe so eine Tendenz, dass ich meinen rechten oder meine linke Seite mehr spüre? Und so. Und jetzt kommt eine sehr wichtige Frage, die sehr außergewöhnlich ist, weil die stellt fast niemand, ist, wie fühlst du dich in dem Raum, in dem du bist? Ich sitze gerade hier bei mir im Studio und ich merke, wenn ich da hier sitze, dass der Raum um mich herum entsteht durch meine Wahrnehmung. Also ich bin derjenige, der den Raum in sich aufnimmt und kreiert und nicht derjenige, der einfach nur reingeworfelt worden ist in diesen Raum, der wie so ein Statist und ich hier drin empfinde, sondern ich nehme die Welt als das, was ich empfinde wahr. Und dadurch habe ich auch Einfluss auf die Welt, die ich empfinde, weil ich kann jederzeit etwas verändern, verrücken, machen, tun. Ich werde nicht verrückt. Ich bewege. Und das ist ein Zustand, der ist wichtig zu erkennen, wenn wir in diesen Zustand hineinkommen, dass unsere Interpretation, wie wir wahrnehmen, unsere Programmierung, Konditionierung, unsere Glaubenssätze und unsere Emotionen dafür sorgen, dass das Bild eine bestimmte Form annimmt. Oder der Raum, in dem Fall. Also wichtig zu erkennen, weil das hat was mit Verantwortung zu tun. Ja, und dann nimm die Aufmerksamkeit wieder weg und wir schauen mal, wie wir jetzt die Energie verändern. Das passiert übrigens jetzt vollkommen von allein, ohne etwas zu steuern. Learning, Kui Shela. Ibeden, das ist noch Korea, Lechage, Adanatonum, Nom, Nobel, Dori, Arien, Dei, Almondel, Shaimor, Nantan, Korambon, Aber die hat dann shit. Oh, komm mal hin. Elecci, man, dann drehe mal. Abare nafsin. Karaman, tamane, delal, deş, avun. Ja, ay. Er war das Sale, Jonathan, Donkoy. Jintum. Variatari, ora selet noc. Beda, jay, shayerala, imecha tonal. No, vareya, ashene. Ja, dann. Kommen wir mal zurück, probieren mal deinen Kiefer. Etwas leichter. Die Augen gucken. Und schau mal, wie du dich jetzt in dir fühlst, ob noch so viele Gedanken da sind. Und du auch ein Gefühl von mehr Aufrichtung und mehr Fülle in deinem Beckenraum hast. Nun.
Wow. ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Andreas. Das war jetzt wirklich also ganz, ganz, ganz wundervoll, nochmal auch deine Stimme zu hören. Und also mir gibt es definitiv viel, viel mehr Raum im Oberkörper, sehr, sehr weit gerade. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank.
Ganz gerne. Ja, ganz gerne auch grundsätzlich, weil es ja wichtig ist, dass wir das verstehen, weil Sound war das Erste, was wir wahrgenommen haben. Den Herzschlag der Mutter im Mutterleib. Und das ist die älteste Form von Heilung, die es in zivilisierten Kulturen gab. Das ist das, was wir gemacht haben. Wir haben gesungen, wir haben getanzt, wir haben uns zugewendet und über den Ton die Liebe geteilt. Ja, und das ist das, was halt dann passiert.
Ganz wunderbar. Ich danke dir wirklich von Herzen für dieses wirklich tolle, sehr liebevolle, schwingende Interview. Und ich
Ganz gerne.
freue mich, wenn wir die Zuschauer auch erreicht haben. Und lieber Andreas, dir alles, alles Liebe. Ja, und herzlichen Dank für all das, was du tust und was du wirkst in dieser Welt. Herzlichen Dank.
Dankeschön. Danke auch an dich nach Hause.
Thank you.